Ja, Silke hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich einen Impuls hätte für die Gemeinde. Und ich habe ihr geschrieben, was mich so beschäftigt gerade. Und ich hatte den Eindruck, das ist für mich Gottes Reden zu mir. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, Guido, ich glaube, das ist nicht nur ein Reden für dich, sondern das ist für unsere Gemeinde ein Reden. Wärst du bereit, am Sonntag zu predigen? Ich sage, okay. Ja, gut. Ich will euch also jetzt mal teilnehmen lassen an dem, was mich gerade beschäftigt. Und ich kann nur sagen, ich bin so berührt und so bestätigt durch das, was wir gesungen haben, was an Eindrücken war, was an Gebeten war. Und ich bin jetzt gewiss, dass Gott genau das vorbereitet hat in mir, um es an euch weiterzugeben. Gott redet ja immer wieder durch Bücher zu mir. Das ist irgendwie, das gehört zusammen. Bücher und Guido und Gott da mittendrin. Und ich habe zwei Bücher zurzeit: Reinhard Deichgräber, Verachteter Dienst, ein Buch aus den 70er Jahren und auch das andere, das Buch von der Liebe oder im spanischen Leben in der Liebe von Ernesto Cardenal, diesem kontemplativen Mönch und Priester und Dichter und auch Politiker, der letzte Woche mit 95 Jahren gestorben ist. Ich will euch ja Anteil geben an dem, was mich beschäftigt, wenn ich Matthäus 9, 35 bis 38 lese. Ich lese es euch mal vor und ihr werdet sehen, das sind so viele Dinge, die mit dem zusammenhängen, was heute schon in diesem Gottesdienst vorkam. Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus predigt vom Reich Gottes. Was ist denn damit gemeint eigentlich? Er spricht von Gottes kraftvoller Gegenwart unter uns, seiner Liebe, seiner Autorität. Wir lesen im 1. Mose: Gott spricht und es ward, es wurde, es war, es hat sich vollzogen. Es ist passiert. Er spricht von Gottes Gnade, von einem Leben in seiner liebenden Gegenwart. Und er spricht dabei von sich selbst. Jesus spricht Heilung aus und es geschieht, genau in unserem Text. Er heilte sie alle. Freisetzung von Krankheit, von ja, kaputten Beziehungen, offensichtlicher Not. Er heilt an Leib, Seele und Geist. Und Jesus sieht über die Köpfe der Menschen, der vielen Menschen, die da sind. Und es kommt ihm das innere Bild eines Kornfeldes, eines reifen Kornfeldes. Und ihr habt das vielleicht auch vor euch an euren Augen, diese Grannen. Und es weht so leicht ein Hauch drüber. Und es ist wie ein Meer, das da wogt. Und er sieht diese Menschen und er sieht dieses Kornfeld, das reif ist zur Ernte. Und er sieht tiefer, er sieht in die Herzen der Menschen und es jammert ihn. Denn er sieht ein verschmachtetes Volk, so heißt es hier. Und was bedeutet verschmachtet? Ich deute das als ein unerfülltes, dringliches Bedürfnis, so wie Hunger und Durst und eine tiefe Sehnsucht nach Sinn im Leben. Viktor Frankl, ein Psychiater und Psychotherapeut, hat die Logotherapie begründet und er sagt, wenn Leute keinen Sinn im Leben finden, dann werden sie krank. Wenn diese lebenswichtige Sehnsucht nicht befriedigt wird, dann heißt es hier, dann irren sie wie Schafe umher. Sie werden irre. Im Text heißt es, er sah, Jesus sah. Jesus sieht als die eigentliche Not des Menschen, das Fehlen des Reiches Gottes in ihrem Leben. Er sieht die fehlende Beziehung zum Vater im Himmel. Und er sieht hinter die vordergründige Sehnsucht der Menschen. Und Jesus will auch uns diesen Blick geben für die Menschen, diesen Blick voll Liebe und voll Mitleid. Was den Menschen eigentlich fehlt, sieht aber nur der, der Gottes Liebe selbst erfahren hat. Nur der kann ermessen, was demjenigen fehlt, der Gottes Liebe, seine Nähe, diese persönliche Beziehung mit ihm nicht erlebt hat oder noch nicht erlebt hat, bisher verpasst hat. Dieses Leben made in heaven, Leben aus der Höhe, in seiner Dimension, himmlisch. Und um diesen Blick für die Menschen um uns zu bekommen, fordert Jesus seine Jünger und uns nicht auf, was man erwarten könnte, uns Gedanken zu machen oder näher hinzuschauen, sondern er sendet uns ins Gebet, in die Herzensbeziehung mit dem Vater. Nur Gott kann uns diesen erbarmenden Blick, Jesu Blick geben. Nur der Heilige Geist kann uns verändern und uns bereit machen, uns selbst als Arbeiter in die Ernte senden zu lassen. Und je mehr wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, hineingeführt werden, von ihm hineingezogen werden in seine Nähe, desto mehr bekommen wir seine Last aufs Herz gelegt für das Elend der Menschen und für die tiefste Not. Darin eingeschlossen auch unsere eigene Not. Keiner kennt den Vater so sehr wie Jesus, den Vater im Himmel, bei dem er war. Er war von Ewigkeit her bei ihm. Und er kennt ihn doch aus eigener Erfahrung. Er kennt seine Gegenwart und das Glück seiner Gegenwart und die Ewigkeit. Und das deute ich jetzt mal als das niemals endende Gespräch mit dem Vater. Er kommt aus dieser Gegenwart, aus dieser Dreieinigkeit, aus diesem Gespräch, dem immerwährenden Gespräch der drei, die eins sind zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und er hat den Himmel aufgegeben und ist in diese, unsere Welt gekommen, in Raum und Zeit, um uns Gott, sich selbst zu offenbaren. Um uns die Sehnsucht des Vaters nach uns zu zeigen. Deshalb ist er doch in die Welt gekommen. Und um alles zu tun, damit wir ihn finden und nicht wie Schafe herumirren am Ziel vorbei. Adam, Mensch, wo bist du? So lesen wir das im 1. Mose. Wohin hast du dich verlaufen auf deiner Suche? Aber was suchen wir denn so Lebensrettendes? Da ist der Mensch in der Fremde weit weg von zu Hause. Aber er hat eine innere Ahnung, ein unbewusstes Wissen, wo er hingehört. Und da ist dieses Heimweh nach Ankommen, nach grenzenlosem Frieden, nach Ruhe, nach vollkommenem Glück und nach absoluter Schönheit. Das ist das, was in uns ist, eine Sehnsucht. Und Kardinal formuliert es so, alle Welt trägt einen Wunsch in sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch ein Blick, noch ein Kuss, noch ein Buch, noch eine Reise. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug, aber immer wünscht er sich dann doch noch mehr und mehr und noch was. Er denkt, mit einem Häuschen, mit einem schicken Auto, mit einer netten Frau und gut geratenen Kindern wäre er zufrieden. Aber dann geht er doch immer wieder mit der gleichen Unruhe aus dem Haus. Er sucht immer neue Dinge mit immer gleicher Sucht. Mit immer gleicher Gier kauft er seine Zeitung, die er dann fortwirft. Und immer wird er gleich unbefriedigt bleiben. Es ist wie eine Krankheit, die ihn zwingt, immer mehr und mehr zu konsumieren, ohne dass er jemals satt würde. Ich lese immer noch, Zitat, Platon hat einmal gesagt, der Mensch sei wie ein zerbrochenes Gefäß, das sich nie füllen lässt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Die Menschen sind mit den Dingen dieser Erde nie zufrieden, weil sie nicht für die Dinge geschaffen wurden. Die Tiere befriedigen ihre Bedürfnisse und brauchen nicht mehr. Sie spüren keinen Durst nach Unendlichkeit in sich. Darum sind Tiere nie von ihrem Leben enttäuscht und begehen auch keinen Selbstmord. So wie die Makrele entworfen wurde zum Schwimmen und die Möwe zum Fliegen, so ist unser Sein entworfen worden, um mit Gott in Beziehung zu leben, ihn zu lieben, uns ihm hinzugeben. Jan, könntest du das Bild nochmal auf mich schalten, weil ich jetzt bei Michael in die Wohnung schaue. Das lenkt mich gerade richtig ab.
Eigentlich sollte das, indem du redest, passieren.
Okay, dann muss ich weiterreden. Alles klar. Ja, obwohl wir Gott nie gesehen haben, sind wir wie die Zugvögel, die an einem fremden Ort geboren. Doch, wenn es Winter wird, so eine geheimnisvolle Unruhe empfinden. Einen Ruf des Blutes, eine Sehnsucht nach der frühlingshaften Heimat, die sie nie gesehen haben und zu der sie aufbrechen, ohne zu wissen, wohin. Es ist der Ruf des gelobten Landes. Ich gehe jetzt mal aus diesem Bild von den Vögeln, Zugvögeln raus. Es ist das Bild des gelobten, also aus dem Bild raus und beziehe es wieder auf uns, ist der Ruf des gelobten Landes die Stimme des Liebhabers, der uns ruft. Reinhard Deichgräber formuliert so: Da ist ein Philosoph, der über den Sinn des Lebens nachdenkt und grübelt. Letztlich grübelt er über Gott. Da ringt ein Künstler um die schöne Gestalt eines Kunstwerks und wir ahnen, was ihn im tiefsten bewegt, ist die vollkommene Schönheit, die Schönheit Gottes. In den Augen aller Menschen ist eine große Erwartung zu lesen, eine Erwartung, die nur in Gott ihre Erfüllung finden kann. Oft begegnet uns diese Erwartung in Zerrformen, in denen das Verlangen nach Gott einen seltsamen Ausdruck findet. Dieses Verlangen scheint oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. In der Unruhe und Abenteuerlust des Reisenden, der es nirgendwo auf der Welt aushält und den es immer weiterzieht, erlebt doch in verborgener Form die ungestillte Sehnsucht nach der Unendlichkeit, nach Gott. Im Besitzstreben des Menschen, der in grenzloser Gier nach Reichtum sein Leben lebt, offenbart sich wiederum in entstellter Gestalt das Verlangen nach einem Reichtum, der sich nie verzehrt. Der Ehrgeizige, den der Leistungswille beflügelt, hungert nach Bejahung und Anerkennung. Wer ihn richtig sieht, sieht unter der vielleicht hässlichen Oberfläche die große Erwartung, die Sehnsucht. Und auch hinter aller Machtgier erscheint plötzlich etwas ganz anderes, das Verlangen nach Liebe und Güte, das in die Sehnsucht nach Bewunderung hineinverzerrt ist. Selbst im hasserfüllten Blick ist für den, der richtig sehen kann, die Sehnsucht nach Liebe zu spüren. Hass ist ja abgewiesene Liebe und die verzehrende Leidenschaft des Hasses hat mit der Liebe immerhin noch das gemeinsam, dass ihr der andere nie gleichgültig werden wird. Soweit Deichgräber und ich formulieren in freier Form noch mal einiges weiter, was er sagt. Zu den Zerrformen muss aber auch manche Erscheinung im religiösen Bereich gerechnet werden. Der Hunger nach Gott kann sich in die verschiedensten Verkleidungen hüllen. In die Form einer religiösen Urkunde, zum Beispiel ein theologisches Examen oder in die Gestalt einer besonderen religiösen Lebensform, in ein Frömmigkeitsideal oder in eine bestimmte Weise, Gottesdienst zu feiern, in ein dogmatisches System, wo wir ganz genau wissen, so ist es und nicht anders, in eine bestimmte gemeindliche oder gottesdienstliche Aktivität. Lobpreis muss so und so aussehen. Nee, Lobpreis gar nicht. Orgelmusik. So, diese Festlegung. Und es kann sich auch in ja, so eine gottesdienstliche Aktivität hinein verirren im Sinne von, ich darf Abendmahl austeilen oder ich darf predigen oder ich habe einen Impuls, ein inneres Wort von Gott. Wenn wir es für uns nehmen, dann ist es verkehrt. Es kann auch die Ehrenstellung sein in irgendeiner Gemeinde, in der Kirche, Kirchenältester zu sein oder irgendein Amt zu haben. Wer Augen hat zu sehen, der sieht auch in diesen Fehlleistungen, der fromm verbrämten Suche nach Sicherheit und Anerkennung, das ungestillte Verlangen der Menschen nach Ewigkeit. Wenn der Mensch aber in seinem grenzenlosen Hunger nicht die grenzenlose Liebe Gottes sucht, sondern sich auf etwas Begrenztes, Dienstseitiges wirft, und sei es noch so schön, noch so gut, noch so richtig, dann muss er verhungern, weil dieses Diesseitige diesen grenzenlosen Hunger nicht stillen kann. Wer in seinem Durst nach Ewigkeit an das Vergängliche sich wendet, der verschmachtet. Und so schreibt es dieser Text, so sieht Jesus die Menschen, es jammert ihn. Und er will uns in die Ernte senden. Aber wenn wir nicht aus dem Vertrautsein mit dem Vater, aus der eigenen Erfahrung des Erfülltseins den Menschen helfen wollen, ihnen die frohe Botschaft bringen wollen, dann bleiben wir den Menschen das Beste schuldig, wenn wir nicht selbst aus dieser Erfahrung des Erfülltseins ihnen begegnen wollen. Anstatt die Menschen zur Quelle zu führen, und Jesus sagt doch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt her zu mir, ihr Durstigen, zur Quelle des Lebens. Ich will euch erquicken. Wenn wir sie nicht dorthin führen, dann werden wir als selber Durstende zu hohlen Propagandisten, die den anderen Verdurstenden nur Menschliches anbieten können, nur Gutgemeintes, nur Vorläufiges, was deren Durst nicht stillt, vielleicht sogar noch schlimmer macht. Und so wird wir haben vorhin gesungen, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, und da kam drin, das, wir haben es auf Englisch gehört oder gesungen, da kam drin vor, ich habe dich schon viel zu lang vermisst. You alone can satisfy. Das kam in den Liedern vor. Und so wird die Frage nach Gebet und nach Betrachtung im Leben der Jesus-Nachfolger zur Schlüsselfrage. In der Stille vor Gott, in der Einkehr wird es darum, gerade auch darum gehen, uns dieser Selbsterkenntnis zu stellen, um die verborgenen und verzerrten Formen unserer Sehnsucht auch in unserem eigenen, auch im geistlichen Leben zu entdecken bzw. offenbar zu bekommen. Und vielleicht ist das ein Hinweis auf die Frage nach Umkehr, über die wir vorhin in den Gebeten, in den Beiträgen auch gehört haben, uns Gott hinzuhalten, sodass klarer werden kann, wie er uns sieht, was er uns deutlich machen will. So, je mehr wir in seine Nähe kommen, je vertrauter wir mit ihm werden, mit Gott, wird er uns Dinge zeigen, wenn wir es ihm erlauben. Dinge, die wir bisher nicht sehen wollten, wo wir sie unter den Teppich gekehrt haben, wo vielleicht andere das an uns gesehen haben, aber wir selber blind waren dafür. Schatten oder unter den Teppich gekehrt oder was immer. Erst in der Erfahrung des Vollkommenen offenbart sich uns die Unvollkommenheit des Unvollkommenen. Oder anders gesagt, nur wer an der Tafel Gottes gegessen hat, weiß, mit welch unbefriedigender Nahrung die Menschen glauben, sich in ihrem verformten Liebeshunger, Lebenshunger zufrieden geben zu können. Nur so im vertrauten Umgang mit Gott können wir zu dem werden, was wir eigentlich werden sollten. Und ich zitiere nochmal, und das finde ich so unglaublich gut. Menschen, deren Anwesenheit allein schon eine Einladung ist, an Gott zu glauben, Allein die Anwesenheit dieser Menschen ist eine Einladung, an Gott zu glauben. Menschen, die die Nähe Gottes in ihrer Person verkörpern, sodass es in ihrer Gegenwart leicht fällt, an Gott zu glauben. Ich glaube, dass Gott mich herausfordert und uns, gerade jetzt auch in dieser besonderen Zeit, die uns verordnet ist, darum zu kämpfen, seine Nähe zu suchen. Das fällt uns allen nicht in Schoß, niemanden. Das ist umkämpft. Aber es lohnt sich zu kämpfen, seine Nähe zu suchen, weil wir darin verwandelt werden zu barmherzigen Zeugen seiner Liebe, in Vollmacht bekommen, wirklich seine Liebe den Menschen weiterzugeben und sie auf ihn hinzuweisen in Vollmacht. Es geht in dem Allem um sein Herzensanliegen. Und auch darüber haben wir vorhin gebetet und ausgetauscht. Es geht darum, dass seine Einladung alle Menschen erreicht, dass sie das Leben und volle Genüge bei ihm finden, ohne Vorbedingung. Ich bete noch. Zieh mich hin zu dir, Herr, in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Herzlich habe ich dich, o Herr, du mein König und mein Gott. Amen.